Ich halte es wie Paulus. Ich lese euch einen Vers, zwei Verse aus dem 1. Korinther, Kapitel 2, 1 und 2 vor. Und der Paulus sagt hier, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich komme nicht mit Vortrefflichkeit der Rede. Ich bin jetzt nicht der so geschulte Redner, die es vielleicht manche gibt. Braucht es auch nicht, war der Paulus auch nicht. Und er hat sich vorgenommen, sonst nichts zu wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das war seine zentrale Botschaft an die Korinther. Und der Vers gefällt mir sehr, weil das ist auch meine Richtung. Ich will Jesus Christus predigen. Nicht Menschen, nicht Ideologien, nicht mich selber, nicht irgendeine Organisation, sondern Jesus Christus und ihn als gekreuzigt für uns, als Erlösungsopfer. Das muss der Mensch wissen und das muss er glauben, dann ist er auf der sicheren Seite. Also Jesus muss gepredigt werden, das gekreuzigte Opferlamm und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat und Zugang hat zu den Segnungen, Gebetserhörungen bekommt, das ist das A und O. Nicht Gesetze, nicht christliche Vorschriften, nicht Sünde und Verdammnis. Und ich will auch nicht predigen, was der Satan irgendwo getan hat. Das wissen wir ja, dass der noch rumgeistert. Aber sein letztes Stündchen, glaube ich, hat schon bald geschlagen. Und es ist uns gar nicht mehr so interessant, was der alles getan hat, sondern was Jesus Christus für uns getan hat und was er immer noch tut. Das ist für uns wichtig als Christen, darauf wollen wir schauen. Und so predige ich einen guten, liebenden Gott, einen himmlischen Papa. Deshalb nennen wir uns auch Gott ist gut als Gemeinde. Das ist zwar jetzt nicht das Wichtigste, sondern Jesus ist das Wichtigste. Aber ich denke, ein Gemeindename soll auch schon ein bisschen was aussagen, was für uns steht. Und wenn wir Christen ein gutes und richtiges Gottesbild oder ein Vaterbild haben, dann können wir auch viel besser an seine Liebe glauben und sie erfahren. Und ich möchte, dass jeder Christ und vor allem wir als Gemeinde eine richtige Sichtweise haben von dem, wie unser Vater ist und von dem, wie der Vater auch uns, seine Kinder, sieht. Er hat ein gutes Bild von uns und wir sollen von ihm auch ein gutes Bild haben. Wir sollen sehen, wie sehr er uns liebt. Und dieses Wissen, wie sehr er dich liebt, das schenkt dir auch ein tiefes Vertrauen wieder in ihn. Die Schrift sagt uns, er hat uns zuerst geliebt. Ja, deshalb hat er Jesus gesandt als Opfer. Und als Folge davon lieben wir ihn. Nicht umgekehrt. Wir müssen jetzt Gott lieben, damit er uns liebt. Er ist ja Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Und deshalb dürfen wir ihn auch lieben und deshalb wollen wir ihn lieben. Weil jemanden, der uns liebt, den liebt man auch gerne, oder? Oder ist jemand dabei, der jemanden hasst, obwohl der ihn liebt? Das wäre eigentlich fast ein Unding. Also er liebt uns und deshalb lieben wir ihn auch. Und die nächste Folge ist, deshalb lieben wir auch unsere Glaubensgeschwister, weil die auch von unserem Papa geliebt sind. Und wiederum der nächste Schritt, so lieben wir auch die anderen Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Unsere Nächsten, das ist ja das, was Jesus sagte, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Ja, wir können nicht die ganze Menschheit lieben, weil mit der haben wir nichts zu tun. Wir haben es immer bloß mit den Leuten zu tun, die uns am Nächsten sind, mit denen man es halt gerade zu tun hat. Und die sollen wir lieben, in Liebe begegnen. Und das ist möglich für die Christen, die sich geliebt wissen. Ja, die den strafenden Gott im Nacken sitzen haben und sich abgelehnt fühlen, die tun sich einfach schwerer, andere zu lieben. Aber jemand, der sich geliebt weiß, nicht bloß im Verstand, sondern auch innerlich, der liebt die anderen, der braucht ja kein Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Der liebt einfach, weil die Liebe in ihm ist. Und das ist der Unterschied, Neues Testament, Altes Testament. Wir haben ja jetzt die letzte Zeit gehört vom Tausch am Kreuz, dass unsere Sünde, unsere Strafe, der Fluch, die Krankheit, die Armut Jesus getragen hat und immer noch trägt und dass alle Zeit seine Gerechtigkeit, sein Segen, seine Sündlosigkeit, seine Freiheit und das ganze Heil alle Zeit auf uns liegt. Das ist wichtig für dich zu wissen. Das liegt jetzt auf dir. Im Geistlichen liegt es auf dir. Und wenn du es im Glauben ergreifst, wird es in deinem Leben, deinem natürlichen Leben, einfach auch manifestiert. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, als mächtigen Helfer. Die Schrift sagt, dass wir begleitet sind mit Kraft aus dem Himmel. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, musst du drauf kommen, das ist doch super, oder? Begleitet mit Kraft aus dem Himmel. Und da gibt es eine Aussage von Paulus, auch im 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Er sagt hier, Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, oder in Klammern, Wohltat, ist bei mir in der Bibel in der Anmerkung unten geschrieben. Zu diesem Wort Gnade gibt es die Anmerkung Wohltat. Also Gott vermag auf dich und auf mich jede Gnade, jede Wohltat überströmen lassen. Er sagt ja noch, warum? Damit wir in allem alle Zeit Genüge haben und überströmend sind zu jedem guten Werk. Also wir sollen alle Zeit in allem alles haben, was wir brauchen, und sogar noch ein bisschen mehr, damit wir auch gute Werke tun können. Gute Werke sind gut, wenn sie aus Liebe geschehen, aus diesem Überfluss geschehen, sind sie gut. Wenn gute Werke getan werden, weil man sich da die Schuld bei Gott abarbeiten will, dann ist es ein Problem. Dann musst du anders denken lernen oder anders glauben. Also hier steht dieser Vers eigentlich ein bisschen im Zusammenhang mit Saat und Ernte, wenn man diesen ganzen Absatz hier in der Bibel liest, 2. Korinther 9, da geht es da ums Geben und ums Empfangen, und es ist auch hier so angebracht, denn wer gibt, heißt es, dem wird auch gegeben, und das Maß der Saat bestimmt auch die Höhe der Ernte. Das ist alles richtig, und so will das der Herr auch, damit wir dann auch alle Zeit in allem Genüge haben, und sogar auch noch Überfluss. Aber um das geht's mir heute gar nicht. Nicht, dass jemand meint, jetzt geht's ums Geld. Nein, es geht gar nicht ums Geld. Aber es geht um diese Aussage von Paulus, Gott vermag auf euch überströmen zu lassen. Das ist eine Offenbarung, eine geistliche Offenbarung. Er vermag auf uns etwas überströmen zu lassen. Und zwar jede Gnade oder jede Wohltat. Und das kann unser himmlischer Papa. Das sagt uns das Wort vermag, er vermag. Gott, der Papa, vermag es, Jesus vermag es auch, weil es ist ja Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit. Also wissen wir auch, der Heilige Geist vermag, er kann und er will sogar. Er will, er kann, er vermag jede Gnade und jede Wohltat auf dich und auf mich überströmen lassen. Der Heilige Geist ist dazu fähig und der Heilige Geist ist dazu da. Wenn du die Bibel studierst und vor allem die Wunder, die Jesus tat oder auch in der Apostelgeschichte, die die Apostel getan haben oder die Jünger, dann siehst du, was der Heilige Geist zu tun vermag. Und da steht viel drin und das ist nur ein Auszug von dem, was durch Jesus und durch die Apostel tatsächlich alles geschehen ist. Sonst wäre die Bibel ein bisschen zu dick geworden. Also, das ist interessant. Der Heilige Geist hat es getan. Es war nicht Jesus, der es tat, sondern es war der Heilige Geist, mit dem Jesus gesalbt wurde. Vor seiner Taufe im Heiligen Geist hat Jesus kein Wunder gewirkt. Aber dann ging's los. Und da der Heilige Geist ja sich nicht verändert, ist ja klar, er ist Gott. Und Gott ist perfekt, und ist auch der Heilige Geist perfekt, da braucht er sich nicht verändern, und er wird sich auch nicht verändern, und er kann sich auch gar nicht verändern, weil er ist halt einfach Gott und perfekt, dann ist er immer noch der gleiche, vollmächtige, wunderwirkende, heilende Heilige Geist, wie zur Zeit von Jesus. Und dieses Vermag, das bedeutet schon auch, dass er es tun will, und dass er es sogar gerne tun will. Ich glaube, es ist Gottes verbriefter Wille, seine Kinder zu segnen. So sehe ich das anhand der Bibel. Weil er ist für uns und er liebt uns. Und wenn man für jemanden ist und jemanden liebt, dann segnet man ihn, oder? Ich denke, jeder von uns hat geschaut, dass es seinen Kindern gut geht. Das heißt, er hat sie gesegnet somit. Hat sie beschützt und hat sie gelehrt und hat sie geführt und hat sie großgezogen, hat ihnen was gegeben. Und so ist auch unser Papa, und eigentlich noch mehr. Er sagt einmal, wenn wir schon unseren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr unser himmlischer Papa. Er ist für uns, er liebt uns und er tut es durch den Heiligen Geist. Dazu ist der Heilige Geist gekommen und wir sind mit ihm gesalbt worden. Das heißt, ausgestattet mit Heiligem Geist. Und wenn Jesus alle Zeit dasselbe ist, dann ist auch Heiliger Geist alle Zeit dasselbe. Er ändert sich nicht, sagt Hebräer 13,8. Nicht einmal der Schatten ändert sich. Und der Heilige Geist ist die göttliche Form, die bei uns ist. Jesus ist ja nicht mehr körperlich anwesend, aber durch den Heiligen Geist ist er trotzdem hier. Und der Heilige Geist ist der, der alles bewirkt. Der Heilige Geist ist zu uns auf die irdische Ebene herabgekommen, auf die irdisch-geistliche Ebene herabgekommen. Ja, wir sehen ihn nicht, aber wir können ihn erfahren. Wir können ihn spüren und wir können erleben, wie er die Dinge tut, um die wir bitten, oder wie er das tut, wenn wir im Glauben sprechen. Er ist praktisch gesagt anstelle von Jesus da, um uns zu helfen, als unser Helfer, Beistand, Lehrer, Tröster, Ermutiger, Rechtsanwalt, wenn es pressiert. Also manchmal braucht man Trost als Christ oder Ermutigung. Es ist auch richtig und gut. Die Zeiten sind nicht unbedingt rundum so toll, wie sie sein sollten. Deshalb brauchen wir als Christ oft einmal auch den Heiligen Geist, der uns wieder ermutigt, der uns wieder tröstet, der uns hilft und beisteht und natürlich uns lehrt, weil meistens ist es ja so, dass wir irgendwas übersehen haben oder falsch gemacht haben. Wenn es nicht richtig läuft, dann hilft uns der Heilige Geist auch als unser Lehrer. Er ist auf jeden Fall für uns da. Und das darfst du nicht vergessen. Aber wenn du dich einsam und alleingelassen fühlst und denkst, ja, der Herr, der hilft mir auch nicht, dann ist das ein Lügengedanke, den der Teufel eingeimpft hat. Dann denk dran, der Heilige Geist ist ja für uns da. Er ist für dich und für mich da. Nicht vergessen. Und dann kannst du ihn kontaktieren und auch freisetzen. Seine Kraft ist für dich da. Wo du auch bist, ist er auch, denn er ist ja in dir. Manche denken, der Heilige Geist fliegt irgendwo durch die Gegend und mal ist er hier, mal ist er da und mich hat er wieder vergessen. Bei mir hat er keinen Landeplatz oder so. Das ist Blödsinn. Wenn du mit Heiligen Geist getauft bist, dann ist der Heilige Geist in dir. Er ist in dir und er geht einmal raus und einmal rein. Es ist oft bloß unser Bewusstsein verblendet und meinen, der ist nicht da. Wenn wir aber kennen, er ist da und uns auf ihn fixieren und ihn freisetzen, dann setzt sich auch seine Kraft frei, sein Trost und seine Ermutigung und einfach seine Hilfe. Und vor allem ist der Heilige Geist da aktiv, wo das Evangelium von Jesus gepredigt und geglaubt wird. Das sehen wir auch oft in der Bibel. Wenn du Apostelgeschichte liest und den Jesus gepredigt haben, dann ist der Heilige Geist auf die Leute gefallen. Und das Ganze, was ich gesagt habe, hat den biblischen Beweis oder die Grundlage in Johannes 14, 16 bis 18. Er sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist schon mal wichtig. Er ist bei uns in Ewigkeit. Es geht nicht irgendwann einfach weg und sagt, tschüss, jetzt bin ich wieder weg, hab Schnauze voll. Nein, er bleibt bei uns in Ewigkeit. Und hier sagt Jesus weiter, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ganz wichtig. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann sagt er weiter, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Also Jesus sagte zu seinen Jüngern, er lässt sie nicht alleine zurück. Weisen sind ja die, die alleine sind. Ne? Er lässt sie nicht alleine zurück und sagt, ich komme zu euch. Jetzt sehen wir, durch den Heiligen Geist ist eigentlich Jesus wiedergekommen. Und das ist interessant, weil das ist ja eins. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist eins. Nur eben Gott in geistlicher Form ist der Heilige Geist, Gott in menschlicher Form ist Jesus und Gott im Himmel ist der Gott, der Vater, der Papa. Aber sie sind sich eins total Also sie sind noch nicht irgendwo zum Streiten gekommen und einer hat so gemeint und der andere anders. Und der dritte war frustriert oder so. Nein, sie sind sich eins in allen Dingen und sie wirken alle zusammen. Dann erübrigt sich nämlich auch die Frage, die manche haben, ja, bete ich jetzt zum himmlischen Papa, zu Gott oder bete ich zu Jesus oder kann ich auch zum Heiligen Geist beten? Von daher gesehen, völlig egal. Die sind sich eins. Die sind sich total eins. Aber der Heilige Geist ist der einfach hier ist für dich. Okay, also wir haben gehört, er vermag überströmen zu lassen, jede Gnade oder jede Wohltat. Dann stellt sich die Frage, ja, von wo nach wo überströmen. Nur was meint er denn hier damit? Also er meint vom Himmel, vom geistlichen Bereich auf die Erde in den natürlichen Bereich. Das heißt, dass die geistlichen Segnungen in unseren natürlichen Bereichen sichtbar werden. Also wenn diese Segnungen auf dich überströmen, dann wird es sichtbar. Ja, dann geschieht die Heilung, dann geschieht die Versorgung, dann geschieht der Schutz. Egal, was du brauchst, was du gebeten hast, wenn es überströmt aus der geistlichen Welt, aus der himmlischen Welt in die natürliche, dann heißt es, es geschieht für dich physisch, dass du das siehst, dass du es greifen kannst, dass es irdisch da ist. Es hat sich dann manifestiert. Und das vermag der Heilige Geist zu tun. Er vermag, die Verheißungen zur Erfüllung zu bringen. Ja, wenn Jesus zum Blinden gesagt hat, sei sehend, und er wäre nicht sehend geworden, dann wäre es nicht übergeströmt, oder? Aber es ist übergeströmt. Jesus war der Kanal dafür. Von ihm ist die Kraft ausgegangen für dieses Heilungswunder. Und der blinde Bartimäus konnte einfach wieder sehen. Das ist Überströmen. Und das vermag der Heilige Geist. Und denk dran, dafür ist er da, der Heilige Geist. Egal, welches Problem das du hast. Wir denken bloß oft einfach zu kleingläubig und zu falsch und denken, ja, das ist jetzt so ein großes Wunder. Kleine Dinge kann er schon und große, ja, da muss ich erst noch was weiß ich was tun. Genau diese Lügen sind es, die dieses Überströmen einfach verhindern. Die den Glauben so groß mit Hut machen. Ne? Und dann funktioniert es nicht so richtig und dann geht der Glaube erst richtig in den Keller. Dann kommt der falsche Erfahrungsglaube. Ah, ist letztes Mal auch nichts passiert. Hat sogar der und der gebetet, ist nichts passiert. Da geht der Glaube dann in den tiefsten Keller. Und das müssen wir vermeiden. Wir müssen wissen, der Heilige Geist ist uns gegeben. Er ist da, er ist in uns, er ist um uns und er vermag alles zu tun. So muss der Glaube gebaut sein. Und das ist mein Bestreben, dass unser Glaube aufgebaut wird. Ich könnte alle möglichen anderen Dinge aus der Bibel predigen und euch die Sünden um die Ohren schlagen, aber das wäre kontraproduktiv. Weil das Sündenproblem ist ja durch Jesus bereits erledigt. Dieses vollkommen perfekte Opfer von Jesus hat das alles ausgelöscht und hat die Himmelstüre für uns aufgemacht. Da ist die Verbindung zu Gott wiederhergestellt, die Trennung, das trennende Element, die Sünde ist beseitigt, dann kann der Segen überströmen. Das ist ganz einfach, wenn du irgendwo einen Wasserhahn aufdrehst, dann kann das Wasser überströmen, oder? Und drehst du zu, dann ist wieder Stopp. Und durch den Glauben drehst du auf. Der Heilige Geist wartet bloß, aus der Wasserleitung zu strömen, sage ich jetzt einmal bildlich gesagt. Es sind ja, das ist gar nicht so verkehrt, es sind ja Ströme lebendigen Wassers, die durch uns fließen. Und wer sind diese Ströme? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Lamm Gottes hat die Sünde, die diesen Fluss gestoppt hat, beseitigt. Dann kann das wieder fließen. Und sogar Adams Sünde ist beseitigt durch das Opfer von Jesus. Das ist großartig. Die Himmelstür, die Leitung ist für uns offen. Sobald wir das im Glauben ersehen und annehmen, öffnet sich das eigentlich dann erst richtig, auch in einem natürlichen Bereich, damit es einfach überströmt. Der Glaube ist zwingend notwendig für dieses Überströmen. Der Glaube setzt es in Gang. Und der Glaube ist eine Sache des Herzens. Es fängt vielleicht im Verstand an, aber wenn der Verstand dann das so richtig voll und ganz erfasst und das in das Herz hinein flutscht, dann funktioniert es erst. Weil da ist ein Strom der Kraft durch dein Herz, durch deinen Geist heraus, fließen muss. Und da ist es oft die Engstelle versteckt. Man meint, ich habe eh ganz fest geglaubt, weil man vom Verstand her sich ganz darauf konzentriert hat, was ja auch richtig ist. Aber es ist vielleicht noch nicht so weit durchgedrungen. Und deshalb arbeiten wir dran, damit der Glaube im Herzen durchdringt und der Kanal frei wird und die Blockaden beseitigt werden und die Kraft fließt und die Heilungen und die Wunder und die Versorgungssachen einfach fließen. Oder dass du das Wort Gottes, die Stimme Gottes hörst, oder wie Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen meine Stimme und sie folgen keiner fremden Stimme. Das sind die Dinge, die dann geschehen. Okay, und das ist ungefähr so, wie wenn du einen Computer einschaltest und hast die falsche Information und gibst ein falsches Passwort ein für den Computer, dann kommt aus dem Computer gar nichts Gescheites raus. Du kommst nicht rein und es kommt da nichts raus. Deshalb brauchen wir diese Informationen aus der Bibel, damit wir das richtige Passwort haben, den richtigen Zugang. Unser Passwort ist Jesus. So kommen wir hin vor den Thron der Gnade und so können wir auch jederzeit empfangen und die Segnungen, die Wohltaten der Gnade werden auf uns überströmen können. Das will nämlich unser himmlischer Papa. Er will, dass alle seine Segnungen, die bereits im Himmel für uns da liegen, dass sie auf uns überströmen, einfach ungehindert, dass sie uns erreichen, damit wir uns daran freuen und sie genießen können. Er will das, sonst hätte er es ja nicht getan. Dann wäre das alles ja eigentlich Humbug, was das Evangelium uns sagt, wenn es eh nichts bringt, wenn es eh nichts in Gottes Wille wäre. Und der Heilige Geist ist ein bisschen so ein aktives Bindeglied zwischen uns und dem Himmel, und zwischen uns und unserem Papa. Weil der Heilige Geist eben die Person Gottes ist, die bei uns hier auf der Erde ist. Der Beistand ist bei uns. Johannes 14, 16 habe ich vorhin gelesen, und er bleibt bei uns in Ewigkeit. Da musst du dir hundertprozentig sicher sein und das ja nicht vergessen. Er ist hier und er ist bei uns, er ist auch bei dir. Ja, nicht bloß bei den anderen, sondern auch bei dir. Wenn du im Heiligen Geist getauft bist, in Sprachen beten kannst, dann ist es hundertprozentig. Solltest du das noch nicht haben, diese Taufe im Heiligen Geist und diese Sprachen reden, dann strecke ich unbedingt danach aus. Es ist zwingend notwendig für einen Christen. Es ist eine ganz, ganz wichtige Gabe. Und wenn es nicht irgendwo klappt, dann lass dir von jemandem, der das kann, in Sprachen beten, der den Heiligen Geist hat, lass dich unterstützen, lass dir die Hände auflegen, betet miteinander für diese Sache und fang einfach an, mit demjenigen, der in Sprachen betet, mitzubeten. Auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen holprig klingt, aber man lernt eben einfach in diesen Dingen. Okay, dein biblischer Herzensglaube setzt alles in Gang. Ich sage deshalb biblischer Herzensglaube, weil manche sind im Herzen von einem ganz anderen Glauben voll und ganz überzeugt. Dann ist auch ein Herzensglaube, aber er hat keine biblische Grundlage. Und dann funktioniert es natürlich auch nicht, weil der Heilige Geist eben nur das biblische Wort bestätigt. Den Willen Gottes und nicht irgendeine religiöse Suppe wird der Heilige Geist nicht bestätigen. Und der Segen, den er bringt, kommt von oben herab, aus dem Himmel, aus einer höheren geistlichen Dimension, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich den Beweis, Jakobus 1,17. Da sagt der Jakobus, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, doch eines Wechsels Schatten. Also gute Gaben, Wohltaten, vollkommene Geschenke, sie kommen von oben, aus der höheren geistlichen Dimension, aus dem Himmel, dort wo unser himmlischer Papa ist, wo Jesus jetzt ist, zu seiner Rechten, von dort kommt es herab auf unsere niedrigere Dimension, auf unsere niedrigere Ebene. Und der Glaube ist es, der dies bewerkstelligt. Wir greifen im Glauben zu, wir gehen im Glauben eigentlich hin und bitten und empfangen und der Heilige Geist lässt es überströmen. So, dann stellst du dir vielleicht manchmal die Frage, warum fließt denn dann so wenig zu mir über? Jetzt habe ich schon so oft gebetet, irgendwo funktioniert es nicht so recht. Darüber habe ich mir auch manchmal schon Gedanken gemacht und Ich glaube, dass eines der Hauptprobleme ist, dass die Christen sich unwürdig sehen, dass sie eine gewisse Unwürdigkeit in ihren Herzen tragen. Durch dieses Sündersein, das sie ja waren vor ihrer Bekehrung, oder durch Religion und Gebote wurde dieses Unwürdigsein erzeugt. Und genau das ist die große Lüge, die große Blockade, die das behindert, dass diese Freiheit im Glauben, im Herzen da ist. Weil immer ein Stück Verdammnis in den Herzen steckt, die sie anklagt, weil dies und jenes und hier habe ich noch und da hat jemand gesagt, das machst du falsch und, oder so. Und nicht das Schauen auf das Erlösungswerk von Jesus und das blockiert, das gibt dir ein Stück Verdammnisgefühl. Und Verdammnis sagt eigentlich, ich glaube nicht das volle Erlösungswerk. Und das müssen wir losbringen als Christen. Deshalb predige ich vorrangig Christus, Jesus und ihn als gekreuzigt um unseretwillen, damit wir durch sein Opfer gerechtfertigt sind, sündlos dastehen, Geliebte sind, weil es das Herz frei macht und die Blockade beseitigt, diese Unwürdigkeit. Und dann kann es überströmen in ganzer Fülle, was im Himmel für dich bereit ist. Gott hat für jeden Christen oder eigentlich für alle Menschen einen super Plan. Und bei den wenigsten kommt der Plan so richtig durch, weil eben der Satan das Saatgut eingestreut hat, die das einfach blockiert und die Leute auf Abwege bringt. Ja, da gibt es Leute, die sind so verrückt und laufen nach Altötting und rutschen da vielleicht sogar noch auf Knien um die Kapelle und meinen, ihre Sünden abzubüßen oder beten dann zu der Maria und nicht zu Jesus. Wenn du zum Arzt gehst, gehst du auch zum Arzt und nicht zu seiner Mama, oder? Also das ist doch ein Blödsinn. Aber naja, so verblendet ist die Menschheit geworden. Aber die Wahrheit ist, du und ich, wir sind aus Gottes Sicht würdig, angenommen, wertvoll, geliebt, begehrt von Gott. Begehrt, er will dich, Gott, der Papa, Jesus, er will dich sehen, er will dich haben, er will dich knuddeln. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist nicht der schlimme Junge, den man strafen muss oder sonst was, keine Ahnung, was die Leute sich da für Storys zusammenflicken. Du bist würdig, von Gott zu empfangen, weil das perfekte Opfer, das Jesus für dich gebracht hat, im himmlischen Allerheiligsten angenommen wurde. Und deshalb bist du gerecht, heilig, tadellos, sündlos in Christus Jesus. Nicht, weil du von deinen Werken her so ein toller Hecht warst, sondern weil Jesus der tolle Hecht war. Und weil er mit seinem Opfer, mit seinem Fleisch und Blut in den Himmel gegangen ist und es dort hingebracht hat als Opfer für die Sünde der Welt. Jetzt ist der Schuldschein, die Anklageschrift, das Gesetz zum Beispiel, das er dich anklagt wegen deinen Sünden, damit beseitigt. Es ist nicht mehr vorhanden. Es wurde ausgelöscht, sagt Kolosser 2,14, kannst du nachlesen. Der Schuldschein ist zerrissen, die Anklageschrift ist nicht mehr da. Es wurde alles ans Kreuz geheftet und damit vernichtet, ausgelöscht. Und weil Jesus so würdig war und würdig ist, sündlos war, so sind auch alle, die in ihm sind, durch den Glauben genauso würdig, wie Jesus würdig ist. Das ist fast unglaublich, aber es ist so. Du bist von Gott angenommen und geliebt. Es war immer schon sein Bestreben, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, die Menschen zu lieben. Und man liest ja schon mit Adam, er ging mit ihm am Abend spazieren und die haben sich wahrscheinlich gut unterhalten. Fast unglaublich, oder? Aber es ist so. Und das wollte Gott eigentlich, deshalb hat er die Menschen gemacht. Ja, du bist ein innig geliebtes Kind Gottes und unser Gott, unser Papa freut sich, wenn du zu ihm kommst, ihn dankst und lobpreist und anbetest und deine Sachen mit ihm besprichst, was schön war und das, was vielleicht nicht so gut war, was du Hilfe brauchst und was du Hilfe bekommen hast und ihm das alles erzählst. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte dein Freund sein, dein Partner und denk dran, das darfst du tun, du hast die Bürgerschaft des Himmelreichs. Mit all den ganzen Bürgerrechten hast du erhalten. Und eines der Bürgerrechte ist, dass du Gemeinschaft hast, die Gemeinschaft des Geistes heißt es, auf der Ebene des Geistes mit deinem himmlischen Papa. Du bist ein Königskind, weil Jesus der König ist. Ja, man könnte es so ausdrücken, du bist ein edler, ehrbarer Prinz oder eine Prinzessin. Glaubst du nicht? Doch, Königskinder sind Prinzen und Prinzessinnen. Das ist einfach so. Und das ist eine tolle Sache. Du bist nicht so ein Pinkelprinz, sondern ein edler, ehrbarer, heiliger, ganz toller Prinz und eine Prinzessin. Und die haben eine bestimmte Position, solche Prinzen und Prinzessinnen. Die sind würdig. Ja, die stehen über den Dienstboten im Schloss oder so. Ne? Also wir sind was Besonderes. Und es kommt daher, weil unsere Position in Christus ist. Nicht, weil wir bloß Menschen sind, Geschöpfe Gottes, sondern weil wir Kinder Gottes sind. Und das muss dir und mir völlig bewusst werden, damit die ganzen Segensblockaden dieses Unwürdigseins, dass die beseitigt werden aus unseren Herzen. Diese unterschwellige Restverdammnis, nenne ich es immer, die muss total aus deinem Herzen beseitigt werden. Und das haben einfach viele Menschen, diese Restverdammnis, weil sie eigentlich wissen, ja, perfekt bin ich nicht. Ich habe mich zwar immer gut bemüht, mehr oder weniger, aber naja, ganz perfekt bin ich nicht. Und da ist immer noch das Schauen auf Werke. Und das macht diese Restverdammnis aus. Und da musst du wegschauen davon. Immer der Blick auf Jesus. Lass uns hinschauen auf Jesus, heißt es, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat niemals gesündigt und er war auch niemals unter Verdammnis. Und genau diese Position hat er uns auch geschenkt. Deshalb sind wir so, als wären wir oder als hätten wir niemals gesündigt und deshalb sind wir auch niemals unter Verdammnis. Und diese Restverdammnis wird damit aus deinem Herzen nach und nach beseitigt. Kannst von dem ausgehen, dass dann wieder irgendjemand auftaucht, ein religiöser Vogel, und dir was anderes erzählen will oder dir ein böser Geist der Gedanken dahingehend eingibt oder dich erinnert an das, was du früher in den Kirchen und im Religionsunterricht gehört hast, dann wehre dich dagegen und bleib bei dem, was die Wahrheit ist. Diese Restverdammnis, die erzeugt nämlich ein bisschen ein Unglauben und vor allem auch ein Misstrauen gegenüber dem Evangelium. Das steckt da dahinter. Ob jetzt das mit dem Jesus dann doch so stimmt, was der da für mich getan hat, ob das so hundertprozentig zählt für mich oder ob ich doch nicht noch vielleicht irgendwo auch was dazu tun muss und vielleicht auch mich irgendwo noch ein bisschen verschlimmbessern müsste oder so. Genau das ist der Haken und das sind Dinge, die den Segensfluss einschränken. Ich sage jetzt nicht total blockieren, aber es schränkt ein. Dieser Kanal verengt sich und dann kann es nicht so richtig gut überströmen aus dem Himmel von oben auf deine Ebene der natürlichen Welt. Aber du und ich, wir sind durch den Glauben an das Opfer von Jesus alle Zeit würdig gemacht und so würdig, dass wir alle Zeit auch von Gott empfangen können. Ja, du und ich, wir sind würdig, von Gott zu empfangen. Wenn du die Schriftstellen kennst, wie Jesus über Gebet gelehrt hat, dann steht immer dabei, dass der Bittende empfängt, oder? Der im Glauben bittet, der empfängt. Es steht nie dabei, weil der und der dies und jenes gesündigt hat, wird er nichts empfangen oder so. Denk mal drüber nach. Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge? Und ein bisschen Lüge, ein bisschen Sauerteig durchsäuert eben den ganzen Teig und das macht diese Blockaden. Und die müssen einfach wieder ausgemerzt werden. Fegt den alten Sauerteig aus, steht einmal in der Bibel geschrieben. So wachsen wir hinein in die volle Wahrheit des Evangeliums und so erweitert sich der Kanal, wo es überströmt und es kommt immer mehr Segen auf dich und dann merkst du, wie er anfängt zu fließen und es gibt natürlich deinem Glauben erst einmal einen richtigen Kick, einen Push, ja, und dann schaukelt sich das nach oben. Prinzen und Prinzessinnen sind einfach würdig, den Segen aus dem Himmel zu empfangen. Denk mal dran, was der Vater zum Bruder des verlorenen Sohnes gesagt hat, in diesem Gleichnis. Da hat der Vater gesagt, weil der Bruder vom verlorenen Sohn, der hat sich beschwert, der verlorene Sohn kommt heim, hat alles verprasst und dann wird da gleich eine Motzparty angerichtet und wird neu eingekleidet und alles Mögliche und das Mastkalb wurde geschlachtet und so weiter. Und der Bruder beschwert sich da ganz, ja, eigentlich müssen wir fast sagen, zu Recht, ja. aber eigentlich doch nicht so recht. Er hat was nicht kapiert. Er hat was nicht geschnallt. Der Papa hat zu ihm gesagt, alles, was mein ist, ist dein. Du hättest dir jederzeit ein Kalb nehmen können und es schlachten und eine Party mit deinen Freunden feiern können. Hätte er tun dürfen. Aber scheinbar hat er das nicht kapiert. Und dann war er sauer auf seinen Vater. Er hatte scheinbar die richtige Information nicht gehabt. Das ist das, was den Christen auch fehlt. Die richtige Information, wie der himmlische Papa ist und wie der Heilige Geist ist und welche Vollmacht der Heilige Geist gegeben hat. Denken dann die Christen, dass sie nur dann würdig sind, wenn sie alles zu Gottes Zufriedenheit erledigen. Alles muss genauso gemacht werden, wie Gott es will, und dann könnte es sein, dass ich Glück habe, dass mein Gebet erhört wird. So denken viele. So wurden sie gelehrt, diese Fehlinformation. Und dann wissen sie nie, ob er jetzt mit ihnen zufrieden ist, ob er ihnen jetzt wirklich alles vergeben hat oder ob da nicht vielleicht noch irgendwo eine Sünde wäre, wo ich jetzt vergessen habe, oh mein, habe ich die Sünde vergessen, ja, kann ich es ja nicht mehr bekennen, er vergibt er mir nicht, jetzt habe ich ein Problem. So denken manche. Das kommt daher, wenn man nicht das Evangelium anschaut, das Erlösungswerk von Jesus. Dann sind sie unsicher und sie fühlen sich immer ein bisschen unwürdig. Die kleine Restverdammnis meldet sich immer wieder. Hey, du doch nicht. Du bist doch gar nicht so toll. Du bist doch der, der dieses und jenes getan hat. Und ja, muss ja jeder sich selber dann Antworten geben, was ihm eingeflüstert wird. Aber das steckt unterschwellig drin und das ist übel. Und dann reagieren die Leute noch drauf und fangen an, nach Ursachen zu suchen und nach Sünden zu suchen und der Vorfahrenschuld noch zu suchen und so weiter. Und damit reiten sie sich einmal immer noch weiter in den Unglauben hinein, weil das mit dem Evangelium nichts zu tun hat. Römer 8,1 sagt uns so ganz klar, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine mehr für die, die in Christus Jesus sind. Auch nicht eine Restverdammnis. Auch nicht eine Restschuld oder irgend sonst was. Das Blutopfer Jesu hat alles erledigt. Vollkommen. Mit einem Opfer hat er die vollkommen gemacht, die für die er gestorben ist, die das glauben. Das Blutopfer Jesu hat dich würdig gemacht, annehmbar gemacht bei Gott. Du bist angenehm für unseren himmlischen Papa. Ja, du bist nicht der letzte Heuler. Ach, jetzt kommt er auch noch daher und sie. So ungefähr. Nein, er freut sich über dich, wenn du kommst. Ja, dieses Blutopfer Jesu zählt für dich. Es ist das Einzige, was wirklich zählt. Es ist die Lösung für alles. Okay, kommen wir wieder zurück zu unserem guten Heiligen Geist, der für uns da ist, als Freund und Helfer. Das heißt, wir haben die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber die Wahrheit ist, der Heilige Geist, dein Freund und Helfer. Und manche Christen haben vom Heiligen Geist ein bisschen zu viel Respekt oder gar Angst vor dem Heiligen Geist, weil sie nicht so genau kennen und nicht wissen, was hat denn der jetzt vor, der Heilige Geist? Vielleicht will der etwas von mir, was ich aber gar nicht will. Schickt er mich nach Afrika, nach China? Es geht doch nicht, ich habe doch da mein Haus und meine Familie. Und so sind sie immer ein bisschen reserviert gegenüber dem Heiligen Geist. Aber so ist der Heilige Geist ja gar nicht. Sicherlich hat er schon manchen da irgendwo in die Mission geschickt. Ist auch recht und gut, aber es ist seine Sache. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass er alle da irgendwo hinschickt. Der Heilige Geist ist genauso wie Jesus, weil die sind ja nicht unterschiedlich. Er ist genauso barmherzig, genauso freundlich, genauso liebend, genauso geduldig mit dir. Ihm kannst du vertrauen. Wenn du ihn kennenlernst, wie er wirklich ist, dann kannst du ihm auch vertrauen. Der Heilige Geist erfüllt die Verheißungen für dich. Dazu ist er fähig und dazu ist er willig, dazu ist er auch gekommen, damit alles auf dich überfließt, was in den Himmeln für dich bereit liegt. Und das ist gut. Also richte dich aus auf den Heiligen Geist, damit es überfließt. Jede Gnade, jede Wohltat. Bist du überzeugt davon, dass er das will? Wenn nicht, dann beschäftige dich damit, dass du überzeugt wirst, dass der Heilige Geist so toll ist und so mächtig und so liebend und so fähig. Und dass er dich nicht vergewaltigt mit irgendetwas, was du tun solltest. Weil wenn er etwas will, das du tust, dann wird er dir zuerst auch das ins Herz geben, dass du vorbereitet bist, dass du da auch willig dazu bist. Also er will dich einfach bloß segnen. Er will diese Segnungen, die Jesus für dich mit seinem Opfer erkauft hat, die in der Himmelswelt parat liegen. Er will, dass sie auf dich überströmen. So ist der Heilige Geist. Epheser 3, 20 und 21 habe ich hier noch. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, heißt es hier. Kann der Vater gemeint sein, kann Jesus gemeint sein, kann aber auch der Heilige Geist gemeint sein. Egal ist es eigentlich, weil sie 30 Jahre eins sind. Also er vermag mehr zu tun, über die Maßen mehr, als du vielleicht gebetet hast oder dir ausgedacht hast. Und dann sagt er hier, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und welche Kraft wirkt denn nun in uns? Wer ist denn in uns? Es ist der Heilige Geist. Er, der Heilige Geist, vermag mehr zu tun für dich, als du dir erdenken und erbitten kannst. Das ist doch mal eine Maßgabe, oder? Und dieser Heilige Geist vermag auf dich und auf mich überströmen zu lassen. Jede Gnade und jede Wohltat. 2. Korinther 9, 8, wenn wir es am Anfang gelesen haben. Der Heilige Geist vermag, er kann, er will, er mag die Segnungen, die Wohltaten der Gnade auf dich und auf mich überströmen lassen. Das bedeutet, er kann es, er ist fähig dazu und er ist willig dazu. So gut ist der Heilige Geist, so gut ist Jesus, so gut ist unser himmlischer Papa. Und wenn du das liest, was Jesus getan hat, wie er mit den Leuten umgegangen ist, die im Glauben zu ihm gekommen sind, dann siehst du, so ist er immer noch, er verändert sich nicht. Du siehst aber auch, wie er mit denen umgegangen ist, die im Unglauben gekommen sind, denen, die ihn versuchen wollten, die ganzen Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter, oder auch seine Bekannten aus Nazareth, die ihm nicht geglaubt haben, die haben halt dann einfach nichts empfangen. Nicht, weil sie so böse waren, so große Sünder, sondern weil sie ihm nicht geglaubt haben. Ja, jetzt kommt Jesus daher, der Zimmermannsbub. Jetzt wäre er der Messias. Haben sie ihm nicht abgekauft. Konnte er auch kaum was tun. Aber die, die wirklich im Glauben gekommen sind, haben ein Wunder nach dem anderen empfangen. Es macht den Unterschied aus. Also lerne die Wahrheit, lerne den liebenden Gott, den liebenden Papa kennen, den liebenden Heiligen Geist. So kannst du auch empfangen, was du brauchst und sogar noch drüber hinaus. Okay, da höre ich jetzt auf. Zeit ist eh schon wieder. Die läuft einfach irgendwie. Müssen wir fast sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Diese Predigt hat euch inspiriert. Und wenn die Inspiration da ist, dann machen wir auch gerne Lobpreis. Ja, dann ist man happy. Wir sind himmlischen Papa.